Guten Morgen, es ist Samstag, der 27. Dezember 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast zwischen den Jahren und zwischen den zwei neuesten deutschen Staaten. Mein Name ist auch im neuen Jahr und neuen Staat Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die immer gleiche, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch wie immer herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch dieses letzte Mal im alten Jahr auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und damit komme ich zum letzten Mal zu meiner Lieblingsrunde in diesem Podcast. Mit aus ihrer italienischen Winterresidenz zugeschaltet ist die warmherzigste Eiskönigin, die ich je getroffen habe, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße dich.
Oh, das gefällt mir heute, wirklich.
Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Darauf stoßen wir an. Ich habe ja schon ein Fläschchen Rotkäppchen aufgemacht, wie sie es gehört, weil ich gerade mal nach
Mordor... Ein Rotweinchen.
Oh, der gleich hartes Kaliber. Aber Italien verpflichtet ja auch dazu eigentlich. Wir sind alle nach Hause gefahren über Weihnachten. Ich nur ganz kurz, weil ich muss mich ja mal reinschleichen und wieder raus. Und du hast schon gehört, Chris Rea ist auch nach Hause.
Oh,
ein finales Mal, Driving Home.
Nicht nur er, seine ganzen Geschwister, irgendwie drei Geschwister hintereinander seit Oktober, zack, zack, zack.
Ach echt? Plötzlich unerwartet. Mhm. Na, aber er war schon, ich glaube, Mitte 70 oder so. Also,
ich dachte, er war 64.
Nee, ich glaube, er war ein bisschen älter. Ich habe dann einmal nachgeschlagen und habe festgestellt, ja gut, muss nicht sein, aber ist jetzt auch nicht blutjung verstorben. Aber schade, das gehört zu den Weihnachtsliedern, wo ich immer noch dachte, das kann man sich anhören. Es gibt ja eine ganze Menge andere, da hat man sofort Ohrenkrebs, aber das habe ich tatsächlich dann immer durchlaufen lassen.
Ist ja tatsächlich schade. Auch mein Lieblingslied.
Ach, haben wir auch sonst weiß also mal was gemeinsam.
Mein Lieblingsweihnachtslied, ja tatsächlich. Und als ich nach Italien, also auch zu Mama und Papa quasi, ne, wo ich so gefahren bin, um Weihnachten zu feiern, habe ich es dann auch noch gehört. Also es war schön.
Ja, tat mir auch leid, als ich es gehört habe, muss ich sagen. Einer, der vermisst wird. Gleichzeitig fiel mir dann auf, das Gegenthema, beim Stichwort Taufe, wie abstrus es ist. Und mit Chris Rea stirbt ja irgendwie eine alte Welt, eine alte Generation. Vielleicht hast du es auch gelesen, was die katholische Kirche in Österreich jetzt anbietet bei Taufen. Also bei meinem Gegenteil von dem, was Chris Rea gerade gemacht hat. Hast du es mitgekriegt?
Nein? Nee.
Wenn du ganz wild raten müsstest, ein besonderer Service für neu zu taufende Kinder. Hast du einen Tipp?
Vollkasko?
Nee, noch viel besser. Sie können sich tatsächlich eines von 6 Geschlechtern aussuchen. Also wahrscheinlich noch nicht ganz selbst, sondern es müssen dann die Elterndenzen _Sternchen machen. Aber tatsächlich, TKP berichtet, die katholische Kirche bietet jetzt 6 Geschlechter bei der Taufanmeldung an. Aber nur in Österreich.
Ja, aber in Deutschland hast du die ARD-Christenmette gesehen.
Ach, ja.
2025, ja, also ehrlich gesagt, ich habe es nicht live gesehen, sondern nur als Video. Und die haben ja in der dieser Krippe statt eines Christkindes oder weißt du so, haben die ja so das wirklich über Alien, weißt du, kennst du noch den Film Alien mit Sigourney Weaver damals, ne?
Übrigens sehr guter Film, dringende Empfehlung.
Ja, toll, aber das ist so ein großes Etwas, das sich da so wälzt und versucht aus irgendeiner Hülle zu entkommen. Das ist so ein Alien-Typ. Also das, und dann stehen die da, da steht dann so eine Pfarrerin und erzählt irgendwas von Gott. Also es ist schon sehr erstaunlich, muss ich sagen.
Ja, man könnte fast den Eindruck haben, dass die Kirche irgendwie so ein klein bisschen vom Weg abgekommen ist. Aber der Stein ist eine sehr steile These.
Ich also dieser atmende Alien ist schon krass. Ja,
furchtbar. Aber sie sind ja mittlerweile, das ist ja in vielfacher Hinsicht so, an einem Punkt gekommen, da haben sie es so arg übertrieben. Ich glaube ja, es hält nicht mehr allzu lange. Ich kann mir vorstellen, dass wir vor Jahresende, da bleibe ich bei meiner Prognose, da können wir immer noch das Ende dieser EU in ihrer bisherigen Form zumindest erleben.
Da kommt das sagst du, glaube ich, jedes Jahr. Ne? Nee, das ist, glaube ich, so das bisschen so der Klassiker.
Das stimmt.
Der Brandenburg-Klassiker. Also mir erzählst du schon seit Jahren, diese EU ist am Ende. Aber
das stimmt. Grunde, das sage ich, zu Recht.
Ja, aber also du prognostizierst im Grunde auch immer, dass sie dann auch zerbricht.
Nee, aber also, nie mit der Zeitung. Habe ich immer gesagt, sie ist reif, aber habe jetzt gegen Herbst, glaube ich, das erste Mal gesagt, ich kann mir vorstellen, bis zum Ende diesen Jahres.
Ein paar Tage sind meine Aufzeichnungen gehen. Das habe ich
auch. Mach das. Ich glaube, es googeln auch noch ein paar andere gleich. Ich glaube, ich erinnere mich noch grob, was ich gesagt habe, so im Wesentlichen zumindest. Und es bleibt auf jeden Fall, es bleibt heiß, was das angeht, weil sie alle irgendwie am Limit sind. Einerseits natürlich ein Mann, der immer ein bisschen am Limit ist und wahrscheinlich mit dem Näschen ein bisschen tief in dem einen oder anderen Topf. Jedenfalls hielt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Weihnachtsansprache auch an seine Nation. Das hat unser Stalinist im Amte des Präsidenten auch getan. Aber Zelensky hat dabei ausgesprochen, was sich unser Steingeier wahrscheinlich nur gedacht hat. Heute haben wir alle einen Traum, erklärte Zelensky, und wir haben einen Wunsch für alle, dass er krepiert. Er nannte dann keinen Namen, aber selbst hier online kommt darauf, dass vermutlich Wladimir Putin gemeint sein muss. Donald Trump hatte auch einen Weihnachtsgruß und der könnte trumpistischer nicht sein. Frohe Weihnachten an alle, schrieb Trump auf X, auch an die radikalen Linksextremisten, die alles tun, um unser Land zu zerstören, dabei aber kläglich scheitern. Wir haben keine offenen Grenzen mehr, keine Männer im Frauensport, kein Transgender für alle und keine schwache Strafverfolgung. Was wir haben, sind Rekordwerte an der Börse und die niedrigsten Kriminalitätszahlen seit Jahren. Ja, da hat er recht, Milena, und er hat sich zur Feier der Sache ja gleich erstmal einen neuen Flugzeugträger gegönnt und eine ganze Schlachtschiffklasse.
Ja, also man müsste ihn erfinden, wenn es ihn nicht schon gäbe. Aber noch mal zurück zu Volodymyr. Also bevor ich was zu Volodymyr und seinem 20-Punkte-Plan sage, etwas sehr Lustiges, was ich gesehen habe. Also der Reporter, der Weltreporter des Fernsehsenders Welt, Christoph Wanner, den ich persönlich sehr schätze, der wollte am 24. Dezember, also Weihnachten, direkt mit dem Auto zurück an seinen Arbeitsplatz in der Ukraine. Ja, dann steht er da völlig verzweifelt und sagt, das ist unfassbar hier an der polnisch-ukrainischen Grenze. Da ist so viel Stau, die Wartezeiten betragen bis zu 24 Stunden, ja, weil alle zum Weihnachten feiern nach Hause wollen. Ja. Und der Wanner versteht es auch nicht. Sagt er, da herrscht ja immer noch Krieg. Aber die hier, die wollen alle rein und nicht etwa raus.
Ja, der hat seine eigene Propaganda geglaubt. Das ist bei Springer, ist das, glaube ich, Voraussetzung. Also nicht für die Einstellung, aber ich glaube, während man dann da ist, muss man es irgendwann glauben. Also,
oder man zumindest, ja, aber wenn du 24, so ja, wenn, alle Flixbusse sind ja auch, also auch die, die ja noch extra, sind ja alle völlig ausgebucht. Berlin und Zürich habe ich gesehen. Ja. Und so, ne? Aber nochmal zurück zu Herrn Zelensky und seinen netten Weihnachtsgrüßen zu Putin. Es gibt ja diesen 20-Punkte-Plan, nachdem es diesen 28-Punkte-Plan gab, der USA, wo es ja hieß, oh, das ist ja rein russisch, gibt es jetzt den 20-Punkte-Plan, den sich die USA zusammen mit Zelensky ausgedacht hat, warum auch immer. Und dieser Plan macht so ein bisschen den Eindruck, als ob ihn eigentlich die Europäer geschrieben haben, weil es ist ganz wichtig, dass die Russen auf keinen Fall drauf eingehen können. Ja, also ein bloß kein Ende des Krieges-Plan ist das. Das ist das ist ganz im Sinne dieser verrückten Europäer, die ja gerade von Verbrenner auf Zerstörer umstellen, also statt Limousinen jetzt Panzer produzieren wollen. Wie sagte doch gleich der beliebteste Politiker Deutschlands, die Trennung zwischen Rüstungs- und ziviler Industrie macht keinen Sinn. Wahnsinn, ne? Das ist ein unglaublicher Tabubruch, also aber vorgetragen vom Inbegriff deutscher Spießigkeit. Ich habe mir schon überlegt, ob das ein deutsches Alleinstellungsmerkmal ist. Spießig morden. Also das hat so irgendwie, es gibt Morden im Norden oder so, aber spießig morden, das ist irgendwie so deutsch. Das passt auch zu deutschen Krimis, finde ich. Ja? Also es ist auch ein bisschen spießig. Und und Ungarns Premier Orban hat diesen Kurs ja gerade diese Woche bestätigt.
Ja.
Der hat gesagt, und das hat mich schon ein bisschen, warum eigentlich erschüttert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es mich erschüttert hat, aber es hat so klar gesagt, er sagte, die europäischen Führer haben beschlossen, dass Europa in den Krieg zieht gegen Russland. Dazu gäbe es sogar einen Beschluss, der sei niedergeschrieben und er sei dabei gewesen.
Ja.
Das ist doch Wahnsinn. Also die haben sich da hingesetzt und haben das dann auch noch protokolliert.
Ja, klar. Aber das ist die deutsche Schule. Ich meine, die protokollieren all ihre Verbrechen. Das hat schöne Tradition. Und wenn du dann diese...
Nee, Frau von der Leyen ist mehr auf dem SMS-Markt unterwegs. Sie protokolliert nicht
okay,
so viel.
Okay, du hast recht. Okay, also Uschi ist die Ausnahme, aber die scheint sich ja auch nicht mehr allzu lange zu halten, wenn man so die aktuelle Nachrichtenlage anschaut. Aber sonst allgemein, du wirst mir recht geben, ist die deutsche Tradition eher, dass man feinsäuberlich seine Gräueltaten aufschreibt. Ich meine, das haben die Nazis getan, das haben die Stasis getan und das tun natürlich auch die jetzigen, die Vogo-Faschisten ganz genauso. Und wenn du dann, Fun Fact, deren Protokolle nimmst und nichts anderes tust, als das zu veröffentlichen, dann kommen sie mit Vorwürfen der Todesliste. Also zum Beispiel Staatsterroristen.de zum Beispiel, da hagelt es da regelmäßig Vorwürfe, das sei ja eine Todesliste, das sei strafbar, so etwas ins Internet zu tun. Wenn du einfach nur gerichtsoffizielle Protokolle dort sammelst und mitteilst, welcher Staatsanwalt zum Beispiel welche Tür hat eintreten lassen oder welcher Richter welchen Durchsuchungsbeschluss, das ist dann wieder eine Straftat, wenn man deren selbst produzierte Beweise sammelt. Ja, das ist auch deutsch.
Wahnsinn. Ist ja, ja Wahnsinn, ne? Aber Selenskyj, ich muss ja noch einmal ganz kurz, sonst versteht keiner, was ich da eigentlich sagen wollte. Ja? Also Selenskyj hat ja zum Beispiel gesagt...
Prost.
Ja, okay, Baby, dass du es nicht verstehst. Okay, aber wir haben ja intelligente Zuhörer.
Ja. Also, wenn schon der Moderator nicht mithelfen kann, dann ja.
Ja, aber, Moderatoren, ich bitte dich.
Genau.
Also jedenfalls hat Selenskyj ja gesagt, auch der NATO-Beitritt der Ukraine sei wieder eine Option. Ja? Also
ja.
Nein, das ist natürlich kompletter Quatsch. Der ist sowas von abgehakt. Und natürlich eine der russischen Kernforderungen, dass die Ukraine nicht beitritt. Davon werden die Russen natürlich nicht, nicht abrücken. Aber man muss sich auch mal vorstellen, was passiert, wenn die EU offiziell in der Kriegswirtschaft ist. Also sie ist zwar da, sie bereitet das vor, aber so ganz offiziell ist es noch nicht, ja. Und dieser Popanz vom ganz bösen Russen, der jetzt spätestens 2030 in Berlin steht, dass wenn das in den Köpfen der Menschen verankert ist, dann ist es wirklich komplett vorbei, auch mit der Freiheit, ja.
Ja.
Also man sieht das ja jetzt schon. Also so alternative Stimmen, sagen wir mal, kritische Stimmen, die werden ja in der EU mit ausdrücklicher Billigung des Auswärtigen Amtes, also ausdrückliche Billigung, das gibt's als Video von Florian Warweg überall zu sehen, werden diese Menschen sanktioniert. Jacques Beau, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, vorher ja Alina Lipp, Thomas Röper. Und insgesamt sind es 59 Europäer, ohne Gerichtsbeschluss enteignet, ihrer Rechte beraubt. Das ist ja erst der Anfang.
Da also, kannst wir du dürfen, drauf wetten, meine Liebe. Die Liste, dürfen, die, auf der stehst du auch.
Ja, wahrscheinlich, irgendwann. Ja. Also jetzt im Moment wahrscheinlich vielleicht noch am Rande. Meine Akte ist beim Verfassungsschutz ist jetzt nicht ganz so dick wie deine, aber sie wird wahrscheinlich da sein. Allein schon, weil ich mit dir zusammen eine Sendung mache.
Ja, das ist eine schöne Ausrede. Kontakt, schuldig.
Du weißt ja, dass es Leute, es gibt ja Leute, die sagen mir, Milena, überleg doch mal, du musst ein bisschen auf dich aufpassen. Willst du wirklich mit dem Brandenburg eine Sendung machen?
Komisch, das sagen die mir auch umgekehrt. Nein, tun die natürlich nicht. Mir sagen sie dann immer, das ist ja unglaublich, wieso macht die das? Hast du irgendwelche Beweise gegen sie in der Hand? Oder gib's doch zu, seid doch zusammen heimlich und das verlangst du ihr ab oder so. Aber ja, da müssen sie dann weiter rätseln. Aber in der Tat glaube ich, dass die Shortlist, die ist da. Da stehen Menschen wie du drauf, da steht ein Patrick Barb garantiert drauf. Man sieht, wie ja dieser Terror immer mehr wird. Es gibt ja mittlerweile auch Zwischenstufen. Ich glaube, Euraktiv ist ein Magazin, das eigentlich stramm regimetreu ist. Aber jetzt hat es das wohl mal irgendwie gewagt, weil sonst eingeladen zu sogenannten Hintergrundgesprächen von Frau von der Leyen. Das sind die Gelegenheiten, wo sich sogenannte Journalisten und Mächtige dann treffen, kräftig zusammen einbechern oder sich weißes Pulver durch die Nase ziehen, um zu sagen, dass sie ganz kritisch distanziert von miteinander sprechen, aber so eben, dass man nicht direkt zitieren darf. Das sind also sozusagen die informellen Treffen, wo die Politiker sich mal in die Karten schauen lassen und die wirklich wichtigen Journalisten, die gehen zu solchen Hintergrundgesprächen. Deswegen war ich da noch nie und du wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Und dort jedenfalls darf jetzt Euraktiv da nicht mehr dabei sein. Uschi von der Leyen hat sie nämlich auf eine Feindesliste gesetzt.
Wer darf da? Ich habe das nicht verstanden.
Ein Magazin namens Euraktiv, weil ein Europa fokussiert ist.
Ich hatte Korrektiv verstanden. Nein, Korrektiv war ich verwirrt.
Um Gottes Willen, die Euraktiv, eigenen Leute.
Alles klar. Nein, sorry.
Die eigenen Leute dürfen bestimmt noch kommen. Aber es gibt also damit jetzt auch eine Art Vorstufe für das, was Jacques Beau dort geschah. Also man wird ganz offiziell auf eine Persona non grata oder Journalista non grata Liste gesetzt und wahrscheinlich eine Art Warnstufe. Wenn man es dann übertreibt, dann könnte es weitergehen in die Richtung.
Aber tatsächlich eingeführt hat das Angela Merkel in Deutschland mit ihrer Büroleiterin Frau Baumann, Beate Baumann. Da war es nämlich so, auch Gabor Steingart, der ja heute das, wie heißt das nochmal, Pioneer macht, dieses Portal, ja, also auch so ein Medium. Und also der war ja früher, ich meine, war da Handelsblatt oder Wirtschaftswoche?
Ich glaube Handelsblatt, bin ich sicher.
Ich meine auch Handelsblatt. Jedenfalls, egal, ich glaube, bei dem war das halt auch so, das wurde mir mal erzählt von Gertrud Höhler. Der hat dann auch mal irgendwie, war ein bisschen kritisch und dann hat Frau Baumann halt dort angerufen und hat gesagt, der fliegt nicht mehr mit. Also so. Also damals, es war das System Merkel. Ich hoffe, das stimmt also mit Gabor Steingart, aber auf jeden Fall war das System und so wurde das eingeführt. Dagegen war Kohl noch harmlos. Ja, also mit Merkel hat die DDR dann endgültig Einzug gehalten. Ne?
Ja, und das Ergebnis ist Robin Alexander, der dann neulich sich selber vom Weltverlag oder vom Axel Springer Haus sich selbst dann einen Preis verliehen ließ für den einflussreichsten Politjournalisten Deutschlands.
Putzig.
Der ist sehr putzig. Der ist tatsächlich immer dabei bei all diesen Hintergrundgeschichten, weil er immer ganz artig mitschreibt. Und berichtet, was berichtet werden soll.
Natürlich. Der ist ja auch bei Lanz immer dabei. Natürlich. Und der ist immer... Ja. Da sind wir dabei.
Der ordnet ein.
Bei
der
Maischberger.
Ordnet ein. Der ordnet genau. ein, damit wir es verstehen.
Schenkt, ja genau, genau, schenkt ein.
Damit
genau.
wir nie vergessen, dass gar nichts mit irgendwas zu tun hat.
Richtig, richtig.
Ja, dass das im Überseeland nicht so ganz gut ankommt bei unseren Verwaltungschefs da irgendwo um Washington herum, das ist, glaube ich, diese Woche fast jedem aufgefallen, der etwas anderes schaut als Tagesschau. Während das übrigens passierte, nur am Rande, hat still und heimlich übrigens der Deutsche Bundesrat die sogenannten WHO-Schriften durchgewunken oder damit ihr nicht glaubt, es wurde irgendwie vergessen. TKP berichtet, in der Nacht ohne Debatte und als reine Formsache hat der Bundesrat das neue WHO-Gesetz durchgewunken. Viele Monate und intensiver zivilgesellschaftlicher Widerstand wurden vom Regierungswillen komplett ignoriert. Damit gilt jetzt das kommende Pandemiegesetz der neuen Weltregierung WHO, dann auch in Deutschland, wie erwartet. Und das passt ja in das,
was da kritisiert wurde. Es ist nicht der Pandemievertrag.
Nicht der ursprüngliche, nein.
Richtig, aber sie haben das irgendwie quasi umgangen.
Genau.
Und das Schöne ist, bei diesen IGV-Sachen, dieses Gesetz, das verabschiedet wurde, kann jetzt eine Pandemie ausgerufen werden künftig, nur weil die Gefahr einer Pandemie besteht. Also es muss...
Und das ist ja immer...
Manchmal müsste fast eine Pandemie schon da sein, wenn man eine Pandemie ausruft.
Nein, ich meine, es besteht immer die Gefahr, dass eine ausbricht. Das kann ich ärztlich unterschreiben. Also jederzeit, so wie ein Meteorit einschlagen kann, kann jederzeit auch eine Pandemie kommen.
Jederzeit, ja. Also natürlich. Pandemische Notlage heißt das jetzt. Das ist neu. Ne? Und dann wird auch ganz schön gar nicht mehr lang gefackelt. Da wird der neueste Scheiß in den Arm gejagt.
Ratzfatz.
Die Pharmaunternehmen, die können sich ja jetzt schon bewerben. Das ist ja kein Scherz, ja. Also die bewerben sich seit ungefähr einem Jahr mit irgendwelchen Platzhaltern schon mal als Impfhersteller. Ja? Und ich möchte auch nochmal sagen, diese Woche ist gerade der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken tot im Hotelzimmer gefunden worden.
Der war nicht alt,
Der war 27 Jahre alt und nach der dritten Spritze hatte er eine Myokarditis bekommen. Hatte sich dann wieder erholt, ist dann wieder in den Leistungssport gegangen, jetzt ist er tot. Und wenn man die Gazetten und auch Bildzeitungen und all sowas gut verfolgt, dann merkt man, wie viele junge Menschen einfach so tot umfallen. Ja? Also im Falle, wenn man es liest, sind die meistens ein bisschen prominent irgendwo. Das sind dann irgendwelche Instagrammer oder also Content Creator.
Die wirklich wichtigen so. Menschen, ja.
Nein, es ist egal, aber sie sind jung und fallen tot um.
Ja.
Und das ist einfach völlig normal geworden. Niemand fragt sich, warum junge Menschen tot umfallen. Sind sie früher nicht, muss ich sagen. Also ist mir jedenfalls nicht so aufgefallen. Oder ganz aggressive Tumore bekommen, so zwischen 20 und 30. Das ist natürlich, hat es immer gegeben. Aber nicht in dieser Anzahl, was man auch ganz gut bei diesen Prominenten sieht. Ne? Es gibt ja keinen Grund, warum Prominente plötzlich jetzt schneller tot sein sollten. Es ist immer nur so ein Zeichen. Da
würde mir eine Menge einfallen, aber du hast natürlich völlig recht. Also einerseits gibt es schon immer diese Phänomene und gerade so in den 20ern, junge Sportler, plötzlicher Herztod, das gab es schon immer, gar keine Frage.
Aber nicht so.
Genau. Und zwar auch über das hinaus, was in den Medien so öffentlichkeitswirksam dann berichtet wird, weil man kann natürlich Selektionsbias, wenn man eben über diese Fälle prominent berichtet, wirkt so, als ob es die mehr gäbe. Das ist ja das klassische Argument für den angeblich reinen Zufall, wenn mal wieder ein Syrer auf einem Weihnachtsmarkt jemanden Messer mordet, dann sei das ja nur durch die Berichterstattung wirke es dann so, dass das häufiger vorkommt. Aber nein, es ist nicht so. So wie es mit den Syrern kein Zufall ist und nicht durch Berichterstattung verzerrt wird, ist es eben mit diesen Todesfällen junger Menschen tatsächlich raufgegangen. Es bestreitet mittlerweile auch kaum noch jemand, selbst die Pro-Corona-Seite. Ich meine, die ist ja eh mit Jens Spahn auf dem Merkel-März-Kurs und behauptet heute das Gegenteil von dem, was sie gestern gesagt hat. Wir erinnern uns, Jens Spahn behauptete ja jetzt in der Enquete-Kommission, dass die Impfung nie schützen sollte vor Ansteckung. Ist der Wahnsinn. Niemand steht auf, legt ihm die Handschellen an und schmeißt dieses Stück Abfall dahin, wo es gehört. Nein, der kann das im Bundestag einfach weiter sagen. Dann will man mit ihm koalieren. Es ist ganz egal. Wir sind an einem Punkt in diesem Land. Ich muss ja ein bisschen aufpassen. Ich sitze ja gerade tief in Mordor und verstecke mich hier noch bis zur schnellen Ausweise. Ja. Wir sind an einem Punkt in diesem Land, wo wirklich das Verbrechen und die Grausamkeit so offen darlegt, wie einige Male, aber selten zuvor in der deutschen Geschichte. Und alle nehmen das wirklich völlig phlegmatisch zur Kenntnis. Ja, das sagt
er
halt so. Ja, okay,
genau,
hat er gesagt, hat er gestanden.
Aber das ist
macht
nichts. Ja, das. Ich meine, die Deutschen waren immer schon eher phlegmatisch. Das hat man auch daran gesehen, dass es so niemals einen Generalstreik in Deutschland gegeben hat. Also, das gab es in Frankreich, in Italien, aber niemals in Deutschland. Also phlegmatisch waren sie immer, aber seit Corona ist das schon ja, ist das schon verrückt geworden. Ja? Also das ist schon extrem. Also wenn man bedenkt, dass ich zum Beispiel, dass es kaum noch Geburten gibt oder sehr, sehr viel weniger Geburten, das ist ja auch klar. Und übrigens gab es genauso viel Schwangerschaften wie vorher. Ja? Mhm. Das hat man anhand von Krankenkassenunterlagen nachrecherchieren können. Ich hatte mal ein Interview zu diesem Thema. Nur die Geburten haben nicht mitgehalten. Ja? Das heißt, dass zwischen der Schwangerschaft, am Anfang der Schwangerschaft und der Geburt dann etwas passiert ist. So, woran liegt das? Ja, Klimawandel war zum Beispiel ein
genau.
Thema.
Und Putin.
Auch da war das Gelächter recht klein. Also das Gelächter war kaum zu hören. Ja, also, ja. Also sie denken sich immer was Neues aus, auch was die Krebse angeht. Ne? Also jetzt gibt es ja auch, aber sie reagieren schon. Ich glaube, die Pharma macht sich Gedanken, können wir daraus noch Profit schlagen?
Ja, sicher.
Zum Beispiel, ja, die Gürtelrosenimpfung, die ist ja jetzt erstmal richtig. Also nachdem ja klar wird, dass das hat ja sogar der Schweizer Rundfunk gemeldet, eine der nachgewiesenen Nebenwirkungen dieser sogenannten Impfung war.
Das ist Gürtelrose, ja.
Ist Gürtelrose, ja. Genau. Seitdem gibt es die Gürtelrose-Impfung, für die klar. Jetzt fleißig Werbung gemacht
und
wird.
Und bald kommt doch auch die Krebsimpfung. Also Ugo Sahin und seine Komplizin, die sitzen doch an der Goldgrube da bei BioNTech und bringen ja dann, wie das eben im Mafia-Gewerbe so ist, die Lösung für das selbstgelieferte Problem. Frag mal den Dönerhändler an der Ecke, wenn der sein Schutzgeld bezahlt und sich Gewaltlosigkeit kauft. Das funktioniert etwa genauso. Also die Gesetze dafür sind jetzt da und das Volk begehrt kaum auf. Aber weil es eben gelegentlich dann doch noch ein schlechter Untertan ist, da muss natürlich die Meinungsfreiheit flankiert werden von einer Reihe von Schutzmaßnahmen. Das zumindest sagt Annalena Hodenberg und ihre Freundin Josephine Ballon. Also Annalena heißt sie, glaube ich, nicht, aber von Hodenberg heißt sie.
Wir machen keine Witze über Namen, auch nicht über Nachnamen.
Doch, wir müssen, Frau Pederastowitsch, wir müssen. Weil Frau Hodenberg und ihre Freundin Frau Ballon, die beiden, dann lach doch nicht, wenn du keine Witze dieser Art möchtest. Die beiden jedenfalls wurden bereits beschenkt von unserem Reichsführer Demokratie, von unserem Betonstalinisten im Amt des Bundespräsidenten. Erhielten sie selbstverständlich, zumindest eine der Damen erhielt schon einen Orden, ich glaube ein Verdienstkreuz.
Ich mag ja Bundes-Uhu.
Nee, ein Uhu ist ein tolles Tier. Eulen, ich mag ja,
ja auch aber Eulen. Ja, aber der sieht ja so aus. Der sieht schon so ein bisschen, ja gut.
Will ich nicht. Will ich nicht in meinem
aber Kopf. Aber Geier sind auch tolle Tiere.
Das stimmt, ja. Okay. Gut, also jedenfalls hat sie schon, wie sich das so gehört im Totalitarismus, hat sie schon Blech verliehen bekommen. Und jetzt hat diese Dame, die beiden Damen, die Gründerin der Organisation HateAid sind, einen weiteren Preis bekommen, kann man sagen. HateAid ist eine sogenannte NGO, eine Non-Governmental Organization, von der Patrick Barb ja zu Recht sagt, sie sei eine Gongo, eine Governmental Organized Non-Governmental Organization. HateAid zeigt Menschen wie Milena und mich gerne an, wenn wir Dinge schreiben, die ihnen nicht gefallen, weil sie sich gegen Hassrede engagieren, nach Selbstbeschreibung. Die USA unter ihrem Präsidenten, Außenminister und dem Außenamt sind zu dem Entschluss gekommen, dass das kein Engagement gegen Hass ist, sondern Zensur und Kampf gegen Meinungsfreiheit. Deswegen sind diese beiden Damen zusammen mit anderen Aktivisten ihres Kalibers jetzt auf eine, wie kann man sagen, Sanktionsliste der USA gesetzt worden und dürfen erst einmal nicht in die USA einreisen. Begleitet wurde dieser Erlass von mehreren Äußerungen Marco Rubios, des amerikanischen Außenministers, mit der Ansage, es ist genug oder genug ist genug. Viel zu lange schon ist die europäische Zensurindustrie damit beschäftigt, Amerikanern ihre Rechte zu beschneiden, Meinungsfreiheit zu bekämpfen und zu zensieren. Das muss ein Ende haben. TKP schreibt, das US-Außenministerium hat eine Reihe führender europäischer Zensoren mit diesen Sanktionen belegt. Die fühlen sich zu Unrecht zensiert. Die Trump-Regierung meint, TKP greift nun die Bastion des tiefen Staates in Europa an, nämlich die EU-Bürokratie und die EU selbst. Ja, und ich bin geneigt, Melina, TKP da einfach mal recht zu geben. Genau so ist es.
Ja, also HateAid, das übrigens, glaube ich, seit 2018 5,1 Millionen Euro Staatskohle bekommen hat.
Non-Governmental Organization.
Non-Governmental Organization. Die sind natürlich auch dazu da, das Strafgesetzbuch auszuhebeln. Ja?
Ja.
Indem sie nämlich Vergehen und Verbrechen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze verfolgen.
Da stockt man schon, ne? Verbrechen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ja.
Richtig. Da, der ein oder andere noch nicht eingeschlafene mag gemerkt haben, dass sich das leicht widerspricht. Ja. Aber dafür sind die da. Sie sollen es geht um dieses neue Normal. Ja. Also darum geht's. Ja. Und also ich finde das super, dass sie das bekommen haben. Und Vera Lengsfeld.
Moment, entschuldige, du bist doch sonst immer dagegen. Du sagst doch immer, sowas findest du nicht gut. Also Sanktionen und in dem Fall schon.
Ich,
ja.
Ja, ich habe tatsächlich mit mir gerungen.
Sie radikalisiert sich, Frau Preradovic.
Ja, ja, in dem Fall habe ich ein bisschen mit mir gerungen, aber ich meine, gut, ja. Das sind jetzt ganz ausgewählte Personen, weißt du? Wir hatten ja vorher häufig, da wurden ja ganze Gruppen oder ganze Länder oder ganze Staatsbürger von einem Land, darum ging es ja letztens.
Ja, das waren die Einreise.
Die wurden ausgesperrt. Mhm. Das fand ich jetzt nicht gut. Wenn jetzt so einzelne Personen wie Frau Ballon oder Frau Hodenberg, das ist doch schön, mal nicht in die USA dürfen. Das ist ja, ehrlich gesagt, haben die es ja gar nicht so schlimm. Ich meine, Jacques wurde das Geld eingefroren. Ne?
Ja, warte. Ich glaube ja, ich meine, ich kann es dir wirklich nicht sagen, reine Spekulation, aber ich vermute mal, wenn du auf so einer Sanktionsliste der USA bist, dann kann es dir sehr schnell passieren, dass diverse amerikanische Firmen sagen, mit ihnen nicht mehr und sie dürfen nicht.
Aber ich glaube, das ist nicht so weit. Ich glaube, ich habe gelesen, ich meine, das wäre nicht so. Gelesen zu haben, aber wir können ja mal schauen.
Warte, guck mal, die Rote Hilfe zum Beispiel ist so eine linksradikale Organisation, die Antifa finanziert, also man kann sagen Terrorhelfer. Die haben seit vielen, vielen Jahrzehnten bei der GLS-Bank, also staatsnahe pseudo-soziale Bank, haben die ein Konto gehabt. Das wurde ihnen jetzt gekündigt. Sie wurden auch von Instagram rausgeschmissen. Alles, Instagram ist nur direkt amerikanisch, die GLS-Bank ist nicht amerikanisch, das ist eine sehr voco-deutsche Nummer, aber die sind natürlich über diverse Bankenverbundsysteme, ob das SWIFT ist und andere Dinge, irgendwie auch an amerikanische Aufsichtsbehörden dran. Also seit dem Verbot der Antifa in den USA schwappt das bis rüber zu denen. Und die werden damit sanktioniert. Also wer weiß, was in Hodenbergen passiert.
Unsere Zuhörer werden da recherchieren und uns das in die Kommentare schreiben.
Genau, wir trinken weiter, immer. Die machen die Arbeit.
Genau, so ungefähr. Aber was ich ganz interessant fand, was die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, die ist ja dort auch vom eigenen Ehemann in der DDR so bespitzelt worden, die sagte, man sagt ja immer DDR 2.0 und das trifft eigentlich nicht zu, weil die DDR hätte sich mit ihren Informanten heimlich treffen müssen, ja, und vor allem hätte sie die Informationen dann überprüft, ja. Also bei diesen Trusted Flaggern wie Respect oder Hate Aid ist ja auch ein Trusted Flagger. Das heißt, die wurden von der EU dazu eingesetzt, dass sie den DSA, den Digital Services Act, überwachen. Das heißt, wenn Respect oder Hate Aid zu XX oder Facebook geht und hat gesagt, so, das hier ist Hassrede, bitte löschen, dann guckt da keiner mehr rüber, kein Staat guckt mehr rüber und überlegt oder guckt oder kein Gericht, ob das auch zutrifft, was irgend so ein abgebrochener Soziologiestudent da behauptet, ja, in irgendeiner mit Steuergeldern durchfinanzierten NGO. Und sie meint, das macht das jetzige Deutschland halt schlimmer als die damalige DDR, zumindest was diese Art von Meinungsfreiheit angeht. Hm. Das finde ich schon sehr spannend, aber wir sind jetzt so drüber gerannt, aber ich meine, mein Liebling ist ja auch betroffen.
Dein Liebling?
Thierry Breton.
Ah, der senegalesische Multimilliardär, der arme Thierry.
Wirklich, wenn ich wirklich jemanden, also dieser Mann, gegen Thierry Breton ist Ebenezer Scrooge ein Schoßhündchen. Ja? dieser Mann ist so schrecklich. Ex-Zensurkommissar der EU, also dem haben wir ja den DSA überhaupt zu verdanken.
Man muss es mal dazu sagen, als Milliardär der Telekom-Industrie ist er nicht...
Ja, ich bin ja noch nicht fertig.
Der ist mit Senegal, muss rein.
Ja, ich sag, das wäre das nächste gekommen.
Entschuldige bitte.
Der Mann, der die Staatsbürgerschaft von Senegal angenommen hat, um keine Steuern mehr zu zahlen. Der Mann, der im Interview offen gesagt hat, so wie wir die Wahlen in Rumänien manipuliert haben, so können wir das auch in Deutschland oder woanders in der EU. Ja. Ja. Also ich empfehle das, kann man nachgucken. Das ist ein Interview mit Radio Monte Carlo, wo er aber auch zu sehen ist. Ja, sehr schön. Also der Mann, der aus France Telekom eine Mobbinghölle gemacht hat, sein Nachfolger dort ist dann vor Gericht gekommen und, glaube ich, auch verurteilt worden, weil sich dann, ich weiß nicht, wie viele France Telekom-Mitarbeiter aus dem Fenster gestürzt haben und Selbstmord begangen haben. Das war richtig mies. Diesem Thierry Breton sind alle fiesen Tricks dieser Welt bereits vorgeworfen worden. Der hatte immer mal einen Wirtschaftsjob, mal einen politischen Job. Immer so schön hin und her. Also das, der passt so gut zu von der Leyen. Wenn die Kinder hätten, dann...
Dem ist übrigens auch gleich der Mann, der mit seinem Vater schläft, beigesprungen. Wie heißt der? Macron, der kleine Emmanuel. Ist sofort in die Medien und hat Thierry Breton seine uneingeschränkte Solidarität ausgesprochen.
Natürlich, weil der hat ihn ja zum Minister ernannt vorher.
Und es schreien die Linksfaschisten von ganz unten bis ganz, ganz unten. Rainer Künast, der Mann, der verheiratet ist mit einem der führenden Clan-Anwälte in Berlin. Die Familie Künast importiert die Clan-kriminellen Araber und verteidigt sie dann vor Gericht.
Rainer
Künast. Ja, ich bin mir unsicher. So. Kein Arzt kann von außen beurteilen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das habe ich von Ihnen gelernt. Also ich will nur die Selbstzuschreibung übernehmen von Renate Rainer Künast, was immer es ist oder sein könnte. Jedenfalls hat sich sofort im Netz gemeldet und auch geschrien, dass da jetzt die USA versuchen, die Souveränität des europäischen Staates so sinngemäß anzugehen. Also man versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einerseits die USA dafür als Zensor und Aggressor hinzustellen und B, so zu tun, als ob die EU irgendeine Staatslegitimität hätte. Hat sie nicht.
Ja gut, ich meine, Renate Künast hat ja selber geschrieben, dass sie mit Hate Aid schon Prozesse gewonnen hat.
Genau.
Ja? Die
sitzt ja auch im Beirat.
Menschen, die, wie sie, also gegen, ne, Paragraf Majestätsbeleidigung, ja, also wahrscheinlich hat die sich, das kann ich jetzt nicht beschwören, aber möglicherweise auch die Taschen voll gemacht.
Nein, niemals.
Wie zum Beispiel HL machen oder Strackfeier.
Das war jetzt aber das letzte Mal in diesem Jahr, Melina. Komm, das reicht jetzt.
Das war das letzte HL.
Ja, danke schön.
Ich weiß jetzt ganz genau, dass mindestens zwei Leute vor den... also Volksempfängern, das Wort suchte ich, vor den Volksempfängern sitzt und sagt, so, jetzt ist aber Schluss, jetzt höre ich mir nie wieder nacktes Niveau.
Oh nein, geht nicht.
Ja, das sagen, es gibt wirklich Leute, die in den Kommentaren sagen, also wenn die Preradovic noch einmal gräme mich nicht. Ich finde es nur so doof.
Das sagen sie bei allem. Egal, ob ich jetzt was sage oder ob du Heile machen sagst. Es ist so. Wie man es macht, Melina, ist falsch. Aber es gibt neben der... Übrigens, hast du mitbekommen, wie Joachim Steinhöfel, herzlichen Gruß an dieser Stelle, Joachim Steinhöfel, der allseits bekannte Medienrechtsanwalt, das ganze Ding nannte, sehr treffend aus meiner Sicht. Also diesen Schlag der...
Ich habe irgendwas gelesen, aber was du ihm jetzt...
Fand ich schön, des digitalen D-Day, so nannte er die Aktion der USA gegen Europa. Fand ich sehr treffend, weil ich tatsächlich meine, das war's dann. Also mit der Rede von J.D. Vance war klar, letzte Warnung für die EU, so geht's nicht weiter. Und jetzt ist ganz klar, bis die EU nicht kaputt ist, hören die nicht auf. Und das ist sie auch bald.
Doch, letzte Warnung, D-Day, ich finde das noch ein bisschen übertrieben, ja?
Ja.
Also ich meine, was soll denn jetzt passieren?
Dass die EU relativ zügig auseinandergeht, natürlich aus innerer
Verordnung. Aus Angst vor Donald Trump?
Nö, nicht aus Angst vor
Donald Trump. Aus Angst vor J.D. Vance?
Nein.
Marco Rubio?
Infolge der Strafmaßnahmen, die Amerikaner sicherlich verhängen werden. Und die sitzen am wirtschaftlich längeren Hebel, hatten gerade 4,3% Wirtschaftswachstum, während die Eurozone vor sich hinkrebst.
Nein, und es wird nicht passieren. Die EU wird weiter darauf beharren, dass sie recht hat, weil die glauben ja ihre eigene Propaganda, dass Donald Trump völlig irre sind, ja. Mhm. Ja, die meisten werden auch mitmachen. Es gibt ja wenige, die ausscheren, wie Orban oder die Slowakei oder jetzt auch Tschechien. Die werden irgendwie abgestraft. Man muss ja nicht mehr einstimmig und so weiter. Ich
bin etwas optimistischer.
Ja, das wird alles noch dauern. Also ich sag's dir seit Jahren. Das dauert noch.
Ja, ich kann es nicht ausschließen. Trotzdem glaube ich, dass es nicht allzu lang dauert. Und freundlicherweise hat das deutsche Regime ja eben, was letztlich ja der harte Kern neben Frankreich dieser EU ist, gerade mal wieder etwas gemacht, was ich tatsächlich, und ich wundere mich, dass es so wenig Widerhall findet in den Medien, als die eine, eigentlich einzige Meldung, und das völlig ironiefrei, Melina, die einzige Meldung, die man verbreiten müsste, um klar zu machen, was in Deutschland gerade läuft, war dieser Tage, aus meiner Sicht, die von Apollo News eher nüchtern berichtete Tatsache, dass eine Prüfungsinstanz eines Landratsamtes jetzt die Bürgermeisterwahl, von der Joachim Paul ja ausgeschlossen war, der AfD-Kandidat, der die Umfragen bei weitem führte, nochmal prüfte und zu einem Ergebnis kommt, dass das Regime den Oppositionsführer ausgeschlossen hat von der Bürgermeisterwahl. Das war vollkommen rechtmäßig und korrekt. Und
warum nochmal?
Weil sie haben ihn ausgeschlossen ursprünglich, weil er also nicht verfassungstreu war. Richtig, ja. Der Verfassungsschutz, genau. Der politische Inlandsgeheimdienst, habe sich wohl gemeldet beim zuständigen Wahlausschuss und erklärt, der Mann sei nicht verfassungssicher, also kein gefestigten
Klassenstandpunkt. Das weisungsgebundene Innenministerium Ministerium, also das dem, Weis, dem Innenministerium weisungsgebundene Verfassungsschutzamt.
Also die nächste Instanz des Regimes und kommt zu dem Ergebnis, das war alles völlig richtig so. Und jetzt ohne Scheiß, wenn du da jeden Kontext von abziehen würdest, ist diese Meldung 1:1 eine, die du aus Nordkorea oder aus dem stalinistischen Sowjetbereich so hättest früher verbreiten können. Und jedem wäre sofort klar gewesen, mit was man es da zu tun hat. Und sowas passiert.
Ja, also in Nordkorea ist schon noch ein bisschen härter.
Da gibt es wahrscheinlich nicht mal bei Prüfungsausschuss, ja.
Nein, natürlich gibt es da keinen Prüfungsausschuss.
Du weißt, was ich meine. Es ist eine Meldung vom Kaliber UdSSR. Und so etwas zu verbreiten, dass das... Bitte?
Ich wollte schon wieder singen, aber ich vergesse.
Prost, sing mal. Damit das so bleibt, geht das Regime natürlich auch immer noch einen Schritt weiter, scheut keine Kosten und Mühe. Und die Bild berichtet, dass ein Digitalminister, den haben wir tatsächlich, liebe Mitdeutsche, ein Digitalminister namens Wildberger jetzt erklärt hat, dass das australische Social-Media-Verbot für Kinder eine ganz tolle Sache sei. Zitat, ich kann dem eine Menge abgewinnen. Ich halte die Frage nach einer Altersbeschränkung für mehr als berechtigt. Das heißt, Facebook, TikTok, Instagram und Co. erst ab einem bestimmten Alter. Für den Minister sei das kein Tabu. Sein Grund, soziale Medien greifen laut Studien massiv in die Entwicklung junger Menschen ein. Ja, das kann ja sein, Milena, aber die haben von Eltern, glaube ich, noch nie was gehört und von Erziehungsberechtigten und all diesen Dingen.
Nein, interessiert den auch nicht. Aber man muss dazu sagen, wie heißt der Mann nochmal gleich?
Wildberger.
Gut, der Herr Wildberger.
Ganz großer Name, musst du getrinken.
Ganz großer Name. Ist bisher eigentlich noch nicht größer irgendwo aufgefallen.
Kommt noch.
Auch deswegen, weil er bisher noch nichts, aber so gar nichts auf die Reihe gekriegt hat. So, jetzt hat er sich gedacht, guck mal, die Australier, was machen die? Da ist ja auch das Thema und wir haben eine Expertenkommission bis Sommer und jetzt hau ich doch mal auf die Kacke, ne? Und behaupte auch mal was. Also das ist wirklich auch so ein A dabei. Also ich bin auch dabei. Ne? So A dabei heißen die in Österreich.
Ja, die Platzpatronen.
Sagen wir mal, ja, der soll das sagen. Es gibt diese Kommission bereits, die bis Sommer irgendwelche Top-Experten. Ne?
Ja, aber irgendjemand hat ihm ja gesagt, dass er es sagen soll. Das
natürlich.
Ist ja der Punkt, sagt er, ja? Also ja. Der Trottel rennt ja nicht vor und kommt, hat ja keine eigenen Ideen. Und wenn dann verrät
er. Wir wissen ja, dass das auch bei uns eingeführt werden soll, wie überall. Und wir wissen auch, nur falls es einer da draußen vergessen hat, es geht nicht um Kinderschutz. Es geht darum, dass wir uns dann alle einloggen müssen mit unserer Identität. Anonymität im Netz, weil sonst könnte ja auch ein Zehnjähriger, wir könnten ja ein Zehnjähriger sein. Wir müssen also beweisen, dass wir kein Zehnjähriger sind. Und das geht natürlich nur mit unserer Identität.
So sieht's aus. Und es erspart dann nämlich einem Mann jede Menge Arbeit, der momentan schwer beschäftigt ist und nicht zu den ganz großen Sachen kommen kann. Wir wissen, eigentlich ist Friedrich Merz angetreten, mit dem Amboss des Schicksals, die Deutschlands Zukunft zu schmieden. Allein er kommt nicht dazu, weil es pinkelt ihm permanent jemand ans Gerät. Deswegen ist Friedrich Merz damit beschäftigt, du musst gar nicht so unqualifiziert lachen, permanent hunderte Menschen anzuzeigen. So das Gerücht bisher im politischen Berlin, das, was unbestätigt blieb, weil Merz nicht rausrücken wollte mit der Information, wen und wie viele Menschen verklagt oder zeigt er denn an, Friedrich Merz?
Wir Suffkopf.
Ich?
Wieso? Nein, hat einer über Friedrich Merz gesagt. Okay. Was hat er gekriegt? Ausdurchsuchung.
Ja, ja, klar. Ausdurchsuchung kriegst du heutzutage schon für, weiß ich, also der falsche
Sprache. Ich meine, ja? Schwachkopf, Suffkopf, die haben schon ein bisschen was gemeinsam.
Ja, die Junge Freiheit schreibt,
also
der Kanzler.
Intellektuell, Entschuldigung.
Die Junge Freiheit schreibt, der Kanzler weigert sich, die Frage zu beantworten, welche Staatsanwaltschaften gegen Bürger ermitteln, die Merz beleidigt haben sollen. Doch die Auskunft muss er nun erteilen. Das entschied ein Gericht. Er fragt, ist er der neue Habeck, Milena? Das heißt, wenn das passiert, bevor du zu deinem Satz ansetzt, dann müsstest du dir einen neuen Satz für Friedrich Merz überlegen. Mhm.
Challenge ich accepted? Eigentlich, ja, Challenge accepted. Aber ich lass mich noch ein bisschen. Ne?
Ich lasse dich noch ein bisschen. Ich trinke noch einen Schluck.
Nee. Ja. Das muss wohl überlegt sein.
Absolut. Während aber ich du überlegst.
Ja, aber ich habe ja, nein. Ich überlege das bis zum nächsten Mal. Klar. Oder so. Ich habe mir überlegt, dass dieses Wort Suffkopf ist wirklich falsch gewählt. Ja, also nicht, dass es deswegen eine Hausdurchsuchung geben sollte, aber ich glaube nicht, dass Merz Alkohol braucht, um die Kontrolle über seinen Verstand zu verlieren.
Nein,
das glaube ich nicht. Ja.
Nein.
Aber ich halte es ja für extrem erbärmlich, dass er Leute verfolgen lässt, einschüchtert, kassieren will, weil darum geht es ja auch. Es geht ja auch um Geld, ja. Aber dazu stehen will er nicht, was er da tut, ja. Und weißt du, der nennt das unzulässige Ausforschung. Wie verrückt ist das denn, ja?
Ne, also, dem ist einfach nur wahrscheinlich nicht. Sogar echt noch etwas peinlich. Und es ist halt, weißt du, es gibt als Mann gewisse Dinge, die sind einem halt peinlich, nicht? Wenn man in gewissen Situationen blank ziehen muss und da ist nichts, ist es halt blöd. Weißt du? Kannst du dir vielleicht vorstellen. Und das so.
Ich habe sowas ja persönlich nie erlebt. Erzähl
zum
mehr.
Zum Glück. Deswegen muss ich die Hose mal anlassen. Nein, aber jetzt geht's zu weit. Also, jedenfalls, Herr Merz, sagen wir so, hat
heißt
zurzeit.
Das Niveau.
Herr Merz hat, so viel kann ich dir verraten, hat gerade keinen Lauf. Aber fragt's nicht weiter. Zum Beispiel hat er gerade versagt bei dem Versuch, manche erinnern sich, Annegret Kramp-Karrenbauer zu verhindern. Die Dame, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, an dieses bildhübsche Gesicht mit der Brille und dem strahlenden Lächeln in diesem gewinnenden Auftreten, war mal CDU-Chefin.
Gegenüber Merz war die gar nicht so übel. Du.
Und CDU-Verteidigungsministerin. Die ist nämlich jetzt Vorsitzende der sogenannten parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Das sind die Instanzen, wo die Parteien jede Menge Raubsteuergelder hin abzweigen, wenn sie sich nicht direkt nehmen können. Also ihr finanziert, ob ihr wollt oder nicht, jede Menge Stiftung von Parteien noch mit. Das sind dann Stellenbeschaffungsgeräte für solche Sachen wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Das sind also nicht mehr vermittelbare Abklingenpolitiker, die irgendwo noch hin müssen. Leider ist in Europa gerade alles voll. Dann werden die zwischengeparkt bei solchen Stiftungen. Natürlich darf die AfD so eine Stiftung nicht haben. Also die hat so eine Stiftung auch, aber die wird nicht staatsfinanziert. Das will man
die
nicht.
Erasmus, oder?
Ja, die Siderius-Erasmus-Stiftung. Ja. Die dürfen nicht. Die klagen da seit Jahren. Aber alle anderen haben das. Ja, von den Mauermörder-Parteigängern bis zu allen anderen haben alle diese Stiftung. Und wer da Chef wird oder nicht, das ist halt immer eine Sache, wo der Parteichef entscheiden möchte, weil der will natürlich seine Getreuen da positionieren, das ist so ein Versorgungsding. Und ausgerechnet da ist nun Annegret Kramp-Karrenbauer gegen den ausdrücklichen Wunsch von Friedrich dem Großen positioniert worden. Das ist halt schon ein bisschen blöd. Dann die Sache mit dieser Beleidigungsklage. Man könnte also auf den Gedanken kommen, dass er nicht nur ein ganz kleines Würstchen hat, sondern dass das auch noch ganz schlaff ist, Milena.
Ja, obwohl ich gerade gelesen habe, und das ist jetzt kein Scherz, dass CDU-Wähler die glücklichsten im Bett sind. Wirklich.
Natürlich.
Ich schwöre, ich habe es gelesen.
Ich schwöre. Ich schwöre, Bruder. Erinnert mich an das Weihnachtsvideo von Snickling. Wer es noch nicht gesehen hat, Herr Jalali als Weihnachtsjalali. Dringend angucken, unbedingt da im Befolgebefehl.
Aber die haben den besten Sex anscheinend. Ich meine, die sind am glücklichsten im Bett. Vielleicht sind sie auch einfach so debil lächelnd liegen die da. Ich weiß es nicht.
Ich frage mich, ob ich schon mal mit einer CDU-Wählerin geschlafen habe. Ich kann es nicht.
Das weißt du nicht.
Das weiß ich nicht. Doch. Ich glaube, also ich habe so die Angewohnheit, dass ich die Frauen eigentlich auch mag, mit denen ich sowas habe. Und dann rede ich sogar mit denen. Ich weiß, kennst du, kannst du dir nicht vorstellen. Du ziehst das anders durch, aber dann kennen wir uns. Und ich glaube.
Ja, aber du, weißt du, es gab ja auch eine Zeit vor deiner.
Ja?
Naja. Was? Vor deiner revolutionären Zeit, vor deiner Pubertät.
Da war ich FDP-Mitglied.
Vor deiner Pubertät.
Ja, da war ich tatsächlich FDP-Mitglied. Ich schäme mich dafür.
Da siehst du. Und da hättest du auch mit einer Frau geschlafen. Ja, aber du hättest mit einer Frau geschlafen, die CDU wählt.
Hätte ich damals getan. Mittlerweile glaube ich es ja tatsächlich, dass CDU-Wähler die dümmste Lebensform Deutschlands sind. Und tatsächlich ist das für mich unsexy.
Dumm bummst gut, heißt es anscheinend.
Ich wünschte, jetzt gestehe ich was. Ich habe genug Rotkäppchen im Turm. Ich schiele zu der Flasche. Übrigens lustig, als ich gerade...
Ich habe nichts mehr im Glas.
Na, ich trinke für dich mit. Ich bin auf der A9 Richtung Berlin. Wir halten dann strategisch immer möglichst viel im Osten, möglichst gar nicht im Westen. Das ist manchmal gefährlich. Und gehe da rein, um mir ein Fläschchen Rotkäppchen zu kaufen. Werd prompt erkannt an der Theke da von der Shell-Tankstelle und dachte mir, oh, ist das jetzt gut oder schlecht? Aber es war ein sehr freundliches Erkannen. Man hat sich dann bedankt und verabschiedet. Und ich dachte mir, oh, schnell weg und weiter. Aber... Also ist das mit dem Suff, jetzt gehen bestimmt die Gerüchte da. Brandenburg ist ein Trinker und so, mittags schon mit Rotkäppchen und so.
Weißt du, das haben wir damals, als wir an Silvester direkt, da hatten wir das auch. Du mit einer halben Flasche Champagner,
Und aber gut, das war Gosset,
Picolöchen Schlumberger.
Ja, aber ich muss aber sagen, der Rotkäppchen ist auch mein Ding. Und wenn schon jetzt, ich quartiere mich nur noch im Osten ein, wenn ich in Deutschland bin, weil das ist der vernünftige Teil Deutschlands und da kann man davon ausgehen, dass man gelegentlich auch mal freundliche Menschen trifft, da meide ich selbst Berlin, auch in Klammern West. Und da ist Rotkäppchen aber die Marke des Hauses. Und mir schmeckt sie auch. Ich muss sagen, mir schmeckt sie auch. Ich trinke sie gern. Also Rotkäppchen-Empfehlung bei der Gelegenheit. Auch von denen werden wir nicht bezahlt. So wie auch nicht von Bürobedarf Böttcher, die wir letzte Woche mehrfach benannt haben. Immer noch nicht. Ich nenne sie trotzdem gerne. Jedenfalls, nein, Milena, ich kann das mit Dumm nicht nachvollziehen. Tut mir leid, ich habe das Problem, dass ich tatsächlich eher die Intelligentere attraktiv finde.
Ja, aber niemand sagt, ob du das kannst auch.
Dass ich das kann? Was kann?
Ja, ich meine, wir haben jetzt nur... Okay.
Ob ich was kann?
Ja, nee, das heißt ja dumm bummst gut, heißt es.
Ja, Ob ich jetzt was kann. Also
wenn du bist aber sehr intelligent.
Nein.
Jetzt weiß ich nicht.
Aber auch okay, so, wie ich jetzt ganz schlecht bin. Ja, ja, da musst du natürlich andere. Nicht. Nein, du weißt es nicht, Zwinkerzwinker. Jetzt gibt's Zuschriften. Zwei, die es voneinander wissen, sind Katharina Reiche und Karl Theodor zu Guttenberg. Nein, das sind keine geschmacklosen Gerüchte, sondern ganz offiziell ist der Berufsbetrüger Karl Theodor zu Guttenberg zusammen mit der jetzigen Wirtschaftsministerin, Darstellerin Katharina Reiche. Ihre Exzellenz Frau Reiche, so lässt sie sich offiziell ankündigen auf Veranstaltungen, ist ja zumindest so ehrlich dem Volk zu erklären, dass es hart wird und dass die Zeit des Wachstums vorbei ist, dass es für sie und ihre Kinder schlechter wird, bekommt auch niemand mit, der die Staatsmedien verfolgt. Und weil Frau Reiche und Herr Guttenberg es natürlich ungern schlecht haben, da veranstalten sie private Treffen. So ein bisschen vom Kaliber Weimar. In dem Fall hieß die Organisation, was ein Gipfel in Tirol, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt.
Also, Moving Mountains.
Oh ja, Witz, Wortwitz, nicht? In Tirol. Apollo News schreibt, Katharina Reiche nahm an einer hinter den Kulissen durchgeführten hochkarätig besetzten Gipfelrunde in Tirol teil. Ihre Teilnahme soll nur privat gewesen sein. In einer Broschüre wurde sie jedoch als ihre Exzellenz angekündigt. Sowohl Reiche als auch die Organisatoren ihres Treffens, zu denen auch Reiches Lebensgefährte Karl Theodor zu Guttenberg zählt, bleiben jedoch auch nach den Aufdeckungen dabei, dass es sich bei dem Gipfel um ein rein privates Treffen gehandelt haben soll. Anwesend war zwar auch, ich glaube, der Premierminister von Albanien und andere. Und das Ganze stinkt gewaltig nach Weimar-typischem Lobbyverkauf. Aber besonders schön daran fand ich, dass einfach Betrüger bleiben Betrüger, oder? Also Gangsters do what Gangsters do. Karl Theo ist einfach ein Berufskrimineller und er wird es immer bleiben.
Ja, ich finde das. Wir wollen es jetzt auch mal nicht übertreiben. Also da finden wir bestimmt bessere Beispiele.
Gefährlicher, ja, aber ja, absolut, das ist nicht das Schlimmste. Nein.
Ich meine, gut, die beiden sind halt liiert und deswegen hat ihr Ministerium auch diesem Unternehmen GovRadar, also wo Guttenberg beteiligt ist, 200.000 Mark Förderung genehmigt, aber...
Das ist okay, ja, also ich meine, das ist keine
natürlich. Nein, okay. Aber weißt du was, ich hab aber trotzdem eine alternative Theorie.
Ja.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich habe mal so ein bisschen geschaut, da gibt es ja diesen seltsamen grünen Audretsch, ne? Also das ist ja der, glaube ich, dem Gelbhaar damals den Posten weggenommen hat, den Platz weggenommen hat. Mhm. Da, das ist das kann Lissi kann sexuelle Ungerechtigkeit überhaupt nicht ertragen.
Oh wei, jetzt frage ich mich, worin die genau besteht. Aber das muss man jetzt, also glaube ich, schon erklären, weil ja der Herr Audretsch... Lass es Lissi erklären, ich glaube, sie will. Es drängt sie auf die Bühne.
Ja, also ich löse es kurz auf. Ja. Ich sitze mit Lissi im Wohnzimmer und Oma und Opa sind gerade reingekommen. Mhm. Also besser gesagt nicht ins Wohnzimmer, sondern draußen. Mhm.
Und da ist sie aufgeregt. Hat sie dann jetzt muss ich sie einfach begrüßen und dann ist wieder gut.
Ja, Lise, Ruhe. Schauen wir mal. Jedenfalls habe ich so ein bisschen den Eindruck, als ob da so eine... Als ob da eine Kampagne gegen Reiche läuft. Mhm. Ja? Okay. Also ja, natürlich ist die, genau, wahrscheinlich sind die, diese ganzen Korruptionsdinger sind ja dort völlig normal, ne? Wo wir dann sagen, oh bö und so. Ja. Aber Reiche hat ja immerhin noch halb konservative Flanken, was den grünen Vordenkern der Einheitspartei Deutschland jetzt wirklich nicht passt. Ja?
Ja.
Also ich meine, die wird dafür kritisiert, dass sie Gaskraftwerke bauen will. Also die den Flatterstrom absichern. Mhm. Sie wird kritisiert, dass sie Kernkraft gegenüber offen steht und weil sie dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren gegenüber kritisch gegenübersteht. Mhm. Ja. Das passt jetzt nicht ganz zu diesen intellektuellen Leisetretern mit ihren Zerstörungsfantasien. Und was ich auch ganz interessant fand, ich habe mir den Wikipedia-Eintrag von Frau Reiche durchgelesen. Also wenn man da sehr, sehr oberflächlich drüber geht, dann denkt man, ja, ein Wikipedia-Eintrag. Aber wenn man ein bisschen besser liest, dann siehst du richtige Abscheu. Also das ist linke Abscheu in diesem riesigen Wikipedia-Eintrag.
Da kann ich dir aber so einige Wikipedia-Artikel zeigen.
Ja gut, ich kann dir auch meinen eigenen zeigen.
Ja, genau.
Ja gut, aber trotzdem, es ist ja was anderes jetzt, ne? Also andere Frauen, Regierung und so. Nein, ganz sicher nicht.
Aber ja, wer weiß, du findest doch mal raus. Ja. Guck mal, du hast doch gerade diese Theorie aufgestellt.
Welche Theorie?
Ja, das mit dem, was dumm und so, ja. Wir können's
ja, das ist, ich weiß ja nicht, das ist ja nicht meine Theorie, die kennen wir ja, das ist ja uralt.
Da musst du jetzt einfach für uns alle mal ran und sie falsifizieren oder verifizieren.
Nein.
Doch, muss jetzt. Da gehst du nächste Mal in Moving Mountains.
Ich bin raus. Ich bin raus aus der Nummer. Lasst mich in Rente.
Ich glaube, Theo, der wird es glatt noch machen. Also das, ich sehe ihn schon wieder. Ja, mag sein. Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht, weil ich halte diese, also wäre absolut plausibel. Ist eine plausible, sagen wir mal so, Theorie.
Wie sagst du immer, man kann Läuse und Flöhe haben?
Das ist so. Das sag auch nicht nur ich. Einer der ältesten Binsenweisheiten der Medizin. So ist es. Ich glaube aber, und auch eine Binse, dass Frau Reiche so niveau- und auch in sonstiger Weise flexibel ist, also im übertragenen Sinne, dass sie keine Gefahr darstellt. In irgendeiner Weise, selbst für so einen Limp Bizkit wie Fritze Merz, ja. Selbst der mit seiner schlaffen Nudel würde Kathi Reiche sagen, Klappe zu, glaube ich schon. Also du musst mittlerweile, ist das doch ein Zustand.
Der einzige Mann, den ich kenne, der seine schlaffe Nudel auf dem Hals trägt, übrigens. Entschuldigung. Sollen wir das rausschneiden oder lassen wir das drin? Nein, das lassen wir drin. Es ist, mir fehlt der Rotwein. Ich habe
Ja, man muss es so sehen, weil ansonsten ist es gar nicht mehr erträglich. Und mit ganz viel Rotwein und noch ein Fläschchen Rotkäppchen, da kommen wir auch durch das nächste Kapitel. In diesem Jahr, so sagt der Deutschlandfunk, sind einem Medienbericht zufolge knapp über 100.000 Menschen im Rahmen eines Familiennachzugs nach Deutschland gekommen. Nach Informationen der Welt am Sonntag bestand der größte Anteil mit 15% aus türkischen Staatsbürgern. Bei knapp der Hälfte der Visa zogen Ehepartner nach. In mehr als einem Drittel der Fälle ging es um den Nachzug von Kindern. Das ist ja auch manchmal das Gleiche, aber gut, das haben sie nicht weiter ausgeführt. Jedenfalls geht der Influx kräftig weiter und es reicht vielen sogenannten Prominenten der B- und Altmedien nicht mehr. Der Deutschlandfunk schreibt, mehr als 50 Prominente haben die Bundesregierung nun in einem offenen Brief, das ist ja sehr beliebt, die Dinger zu schreiben, in einem offenen Brief aufgefordert, alle Menschen aus Afghanistan nach Deutschland zu holen, die bereits eine Aufnahmezusage erhalten haben. Also nicht ganz alle, aber fast alle. Dazu gehören natürlich Günther Jauch, der Musiker, Herbert.
Ich mach gerade übrigens ein Hütchen auf den Kopf.
Okay. Hast du noch eine Flasche Wein gefunden, oder?
Nein, aber du erinnerst dich, ne? Günther Jauch mit dem We Stay Home, mit diesem
Händen. Das komische, ich muss zu Günther Jauch ja so gleich noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Günther Jauch, der Musiker Herbert Grönemeyer und auch die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller haben dieses Ding unterzeichnet.
Ich dachte, Katja Riemann, sagst du
nein,
jetzt.
Die Nobelpreisträgerin Katja
und
Riemann.
Und Herbert Kerkeling, ne?
Ja? Stimmt, ganz garantiert. Herbert Kerkeling unterzeichnet alles, was nicht bei Drafenbäumen ist.
Jan Böhmermann ist auch dabei.
Na, selbstverständlich. Der hat garantiert alle eingeladen.
Alle Koronisten übrigens. Ne? Alle Koronisten der ersten Stunde machen jetzt auch wieder mit.
Ja.
Komisch, Zufall.
Ich meine, bei Grönemeyer, dem siehst du es schon an, der sieht aus wie El Hotzo etwas älter noch. Das, die haben nehmen ja alle die Klingbeilform an. Also Gallertberge, käseweiß, verbeult und sehen gänzlich ungesund aus.
Dieser Prinzensänger, ne? Ja, ganz furchtbar. Fürchterlich. Ja.
Also das ist jenseits von Fettshaming, sehen die einfach fürchterlich ungesund aus, muss man sagen. Man das Gefühl hat, was ist los mit denen? Ich will nicht die Leberwerte sehen und auch keinen Schallkopf draufhalten. Wobei, kleiner Medizinerwitz, man würde sowieso nichts sehen. Die sich auskennen, wissen warum. Aber es ist erstaunlich, welches Ausmaß die Realitätsverleugnung da nicht nur angenommen hat, sondern sie machen es auf die amerikanische. Sie rennen mit voller Geschwindigkeit wirklich in die Richtung, von der man weiß, es bringt nichts mehr. Ne? Also Double Down heißt es im Angelsächsischen. Sagen ja, etwas leiser werden, vielleicht weniger laut fordern. Nein, jetzt erst recht ist das Motto. Ne? Es gibt 100.000 Nachzügler, dann unbedingt alle reinholen aus Afghanistan. Also jedes bisschen Reflexion, jedes bisschen mal, dass die Kritik der Gegenseite entgegennehmen. Nein, überhaupt gar nicht. Null.
Aber weißt du was? Ja, das stimmt. Aber weißt du, was ich mich nämlich auch gefragt habe? Das möchte ich nicht ganz untergehen lassen. Bei Günther Jauch und Happe Kerkeling, Katja Riemann, Herbert Grönemeyer, Jan Böhmermann und diesen anderen 40, 45, die da mitgeschrieben haben. Das hat mich ja alles erinnert an Angelina Jolie und Sean Penn und all diese amerikanischen Schauspieler, diese angeblichen Friedensstifter, die Millionen von USAID bekommen haben.
Ja.
Damit sie sich für ein Foto mit Zelensky in der Ukraine aufstellen, ja? Also jeder hat doch diese Fotos gesehen. Angelina Jolie, oh, die Weltenretterin, ja, Und dann steht sie da, oh, mit Zelensky, ne? Und und hat dafür, glaube ich, 2 Millionen bekommen oder 7, ich weiß es gar nicht.
Spesen, das waren einfach Unkosten, da hat sie sich nicht bereichert.
Und das überlege ich mir natürlich auch, weil das ja immer die gleichen Leute sind, die krass mitmachen.
Also ich glaube, weder Jauch noch Grönemeyer haben es nötig. Also Günther Jauch gehört halt Potsdam, der hat
was
auch
heißt
gesorgt.
Denn? Ja und, darum geht's doch gar nicht.
Trotzdem
ich habe ihn mal kennengelernt, er ist jetzt nicht sonderlich spendabel.
Also ich habe ihn auch mal kennengelernt, habe ich schon erzählt. Ich war ja mal bei ihm als Gast. Du kennst ja die Geschichte, nicht? Da war ich ja zusammen mit dem, wie heißt der Mann, der gefühlt als Fliegeroffizier Deutschland befreit hat. Frank-Ulrich Montgomery, der Ärzteführer, der Reichsärzteführer, der für die Maske und die Impfung war. Mit dem zusammen war ich aber ja auch und habe dann wie alle Gäste, die bei Jauch da sitzen, das Vorgespräch führen dürfen. Ich erzählte das, glaube ich, schon. Wir waren ja quasi auf Nachbarschulen in Berlin. Wir kommen aus der gleichen Ecke in Berlin. Und leider ist er eigentlich so im Umgang ganz sympathisch, muss ich zugeben. Also ich finde ja Günther ja auch jetzt ist nicht der Schlimmste, also ein ganz vernünftiger, freundlicher und recht bescheidener Typ so.
Also ich erzähle dir die Geschichte jetzt nicht öffentlich.
Ja, okay. Das muss man ja auch mal zugeben. Also er ist jetzt kein Unmensch, der irgendwie vor Anmaßung und Gutmenschentum so. Also in den paar Minuten. Ich bin jetzt kein näherer Bekannter von Günther.
Genau, ein paar Minuten.
Jedenfalls, es ist erbärmlich, wie sie sich prostituieren, diese Staatsschauspieler und Regimeverdienste. Auch Jauch hat sich natürlich bereichert an Gebührenmillionen. Das sei ihm ja gegönnt. Die Leute guckten seine Sendung, aber sehr erfolgreich mit allem, was er da gemacht hat. Und dafür hat er eben auch kräftig Staatsgeld bekommen. Und das machen die aus Überzeugung. Das glaube ich schon. Da musst du sie gar nicht groß für bezahlen. Das machen sie schon aus Überzeugung und aus politischer Landschaft. Aber
das hätten manche bei Angelina schon gedacht.
Ja, hast du recht. Hast du recht. Gut, ich bin schon ruhig. Was wir auch eigentlich kommen sehen konnten und alle wussten es schon, es war mal wieder ein Fall für die Psychiatrie. Nach dem Anschlag in Gießen teilt die Staatskriminalitätsverfolgung oder die sogenannte Justiz sehr schnell mit, dass nach dem Mordanschlag am Montagabend in der Gießener Südanlage die Ermittlungsbehörden nun davon ausgehen, dass es zwar vorsätzlich gewesen ist, dass der aserbaidschanische Fahrer eines dunklen Audi A6 gezielt sein Fahrzeug als Waffe eingesetzt hat, schreibt News. Gegen den 32-jährigen Tatverdächtigen besteht der dringende Verdacht des versuchten Mordes, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der gefährlichen Körperverletzung. Aber werden immer ein Mörder und psychopathischer Gewaltverbrecher oder psychopathisch anmutender Gewaltverbrecher aus einem muslimischen Land kommt, dann ist es ein Fall für die Psychiatrie. Das ist ganz klar, weil sobald es ein Fall für die Psychiatrie ist, geht es natürlich auch anders in die Gewaltstatistik ein. Es war also mal wieder ein kranker, armer Mensch, der nichts dafür kann. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass das nichts weiter als Lüge ist. Diese arabisch-muslimisch, in dem Fall nicht arabisch, aber auch muslimisch, Gewalttäter sind kein Fall für die Psychiatrie. Psychisch kranke Menschen sind nicht gefährlich. Weder für sich noch für die anderen. In aller Regel. Es ist eine Mehr, es ist ein Zerrbild, es ist eine Horrorgeschichte, dass Psychiatriepatienten irgendwie für die Allgemeinheit eine Gefährdung sein oder für andere. Im Schlimmsten, sie sind sehr viel eher für sich selbst. In erster Linie. Und bevor psychiatrische Patienten für andere gefährlich werden, da kommen erstmal ganz viele andere Problemverursacher und Kriminelle. Sowas zu pathologisieren ist in doppelter Hinsicht widerwärtig und ist nichts weiter als eine Schutzbehörde.
Aber praktisch.
Ja, furchtbar praktisch. Ja.
Genau.
Schön, wenn sie alle verrückt sind, so wie du und ich. Ach, Prost, ihr Nazis.
ich hab nichts mehr. Mama, krieg ich noch einen Schluck Wein?
die Sendung ist wie dieses Jahr. Sie neigt sich dem Ende zu. Aber wir müssen noch mal auf die Zahlen gucken, Milena. Mama, hier bekomme ich Wein. Und wenn ihr, und das da habe ich euch da draußen was voraus, wenn ihr jetzt wissen würdet, wie Mutter Preradovic neben Tochter Preradovic sind, man kann die beiden kaum auseinanderhalten. Das ist tatsächlich kein Stück übertrieben, aber die Dame hat eine jugendliche Ausstrahlung. Ich meine in dem Fall die Senior Preradovic, das ist ganz erstaunlich. Also wenn du davon einen Funkengene erhalten hast, liebe Milena, dann können wir in 120 Jahren noch deine Jugendlichkeit feiern.
Ja, also du hättest ja auch sagen können, schön, dass du nach deiner Mutter kommst.
Ja, das.
Nee, im Übrigen hatte mein Vater auch tolle Kinder. Musste dich ein bisschen bemühen. Sagen.
Ja?
Ja. Also absolut, muss ich schon sagen. Also Mama ist jetzt übrigens unterwegs mit dem Glas.
Mit dem Wein. mit dem Glas oder mit dem Gras? Moment, jetzt habe ich mich gerade verwirrt.
Mit dem Glas. Ah.
Santé. Chin-chin.
Okay, vielen Dank.
Mama.
Prost, Mama.
La Mama. Gut, nimm einen tiefen Schluck, denn es ist nicht überall so gut wie eingangs gesagt. Das Manager-Magazin und auch andere schreiben, die US-Wirtschaft legt seit Sommer kräftig zu. Mit einem annualisierten Plus von 4,3% wächst die Konjunktur in den USA deutlich stärker als erwartet. Sie setzen sogar dazu, halte ich fest, trotz Shutdown und globaler Unsicherheiten. Das Manager-Magazin weicht hier also etwas von Regimelinie ab und erklärt, dass also trotz all dem, was man eigentlich als schuld- und wirtschaftsvernichtend anführte, die USA unter Trump, wie er es sagen würde, never sick werden of winning. winning. Da geht es gut drauf. In Deutschland, ja, not so much. Kanzleramtsminister Frei. Das ist also der Mann, der für Fritze Schlaffernudel Merz sein Haus managen muss, beziehungsweise der als Minister hinter Merz so etwas wie der heimliche Politikmacher ist oder man sagen kann, der eigentliche Leiter der Regierung. Der Kanzleramtsminister legt üblicherweise oder führt im Auftrag des Kanzlers die Politikagenda durch und hat dafür zu sorgen, dass die anderen Ministerien mitmachen. Der stellt einen Abbau von Leistungen im Gesundheitswesen in Aussicht. Manche müssten entfallen, meint dieser Kanzleramtsminister, damit das System günstiger werde. Das sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist eine Firma, die der SPD gehört. Lustig. Manche müssten entfallen, damit das System günstiger werden kann, sagt der CDU-Politiker in diesem Redaktionsnetzwerk. Man habe hierzulande stets das teuerste Gesundheitssystem der Welt, ohne dass die hiesige Bevölkerung überdurchschnittlich gesund sei. Ja, so schreibt der Deutschlandfunk. Milena, das Witzige ist, der Mann hat recht. Hat völlig recht. Nur wenn man dann halt guckt, warum, dann scheiden sich wahrscheinlich die Geister.
Ja, höchstwahrscheinlich. Weißt du da mehr als ich, muss ich sagen. Also ich
meine, ich habe jetzt,
auch erfahren, warum die Deutschen so krank ist. Ja, und vor allem, was uns retten kann, die Zuckersteuer.
Natürlich, das hat ja Lauterbach gut gefunden.
Daniel Günther, der schwarz angemalte Grüne aus Schleswig-Holstein, der hat das jetzt gefordert, eine Zuckersteuer. Die hat natürlich mit Gesundheit genauso viel zu tun wie die CO2-Steuer.
Oder die Sektsteuer. Prost. Du weißt, wofür die damals gut war, ne? Die Sektsteuer?
Ja, für die Kriegsflotte.
Richtig, sehr gut.
Die dann runtergegangen ist.
Das ist ja ein kleiner Schönheitsfehler.
Ja, gut. Irgendwas ist immer.
Ja, aber tatsächlich, der Mann hat ja recht, das ist ja das Perfide. Herr Frei hat vollkommen recht. Deutschland hat einen Trabi zum Preis eines Maybachs, das ist so, als Gesundheitssystem. Aber Spoiler, das ist uralt. Das ist eine Tatsache, die hat ein gewisser Paul Brandenburg 2013 oder wann es war, auch mal in einem Buch veröffentlicht. Und auch ganz
das
viele
habe ich sogar gelesen.
Und viele nach ihm. Das ist nichts, was der Brandenburg entdeckt hat oder sowas. Das ist, der war nicht besonders schlau von mir. Ich habe nur mal wieder den leichten Job gehabt, das zu sagen, was alle anderen auch sehen, aber sie irgendwie aus irgendeinem Grund nicht sagen wollen. Herr Frei sagt es nun, aber nicht etwa, wahrscheinlich, unterstelle ich ihm jetzt, ich mag mich irren, nicht etwa, weil er das dahinterliegende Korruptionssystem abschaffen möchte, sondern weil er seinen Untertanen und Insassen schlichtweg einfach noch weniger geben will, damit von der Korruption mehr für ihn und seine Kollegen übrig bleibt. Das ist meine Vermutung, aber die kann ich natürlich auch nicht beweisen, Milena.
Du hast mir ja schon mal erzählt, dass dass das deutsche Gesundheitssystem so dermaßen korrupt ist und dass da Milliarden irgendwo verschwinden in irgendwelchen...
Ja, 300 Milliarden jedes Jahr gehen da durch. Ne?
Stell dir mal vor, 300 Milliarden und die Deutschen sind nicht mal irgendwie, das sind nicht mal besonders gesund, ja?
Nö, aber witzige Geschichte, so weißt du wahrscheinlich nicht, ja? Es haben nur Profis mitbekommen. So vor ein paar Jahren, da hat dieses deutsche Gesundheitssystem so eine riesige Wirtschaftsunterstützungsaktion gestartet, das nannte sich Corona-Impfung. Da wurden unfassbare Mengen Staatsknete zu. Ja, wirklich, ja. Und so wie Corona in groß, das Gesundheitssystem in klein, kann man sagen. Eigentlich war schon gestern so und wird auch weiter so bleiben. Und wenn so ein Berufsverwalter wie Herr Frei das sagt, dann steht zu befürchten, dass also die Einsparung auf Empfängerseite nicht unbedingt einherging mit strukturellen Veränderungen auf der Seite derjenigen, die Kohle kriegen.
Nein, das Geld wird also unserer eins weggenommen. Ja. Und nicht zurückgegeben. Das ist ja vollkommen klar. Das ist ja vollkommen klar. Die Zuckersteuer ist ja auch so. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, was ja in Deutschland so sein soll und auch in Österreich so ist, warum man inzwischen zum Beispiel so lange auf einen Facharzttermin warten muss und gefühlt ist das seit Corona so. Also das ist jetzt mein Gefühl. Keine Ahnung, irgendwie, was ist da passiert?
In Österreich ist es schon länger so tatsächlich. Also in Österreich, da war ich lange vor Corona einmal eingeladen, vor einer österreichischen Ärztekammer, auch kurz nach diesem Buch zu referieren. Die Österreicher sind da ähnlich wie die Deutschen. Sie hören es ja ungern, aber ich glaube, wir sind uns da ähnlich, liebe Österreicher. Das ist, ich weiß, eher den Bayern zugeneigt, während die Schwaben.
Aber ich hatte immer schnell einen Termin vorher.
Ja, das ist der Promi-Bonus.
Ach Quatsch.
Natürlich. Und wir wissen wie du zum Arzt gehst, wenn du dann wieder hier in kurzen Sachen und so und ne, wer das mal erlebt hat.
Ach Gott, ich meine, du meinst, dann nimmt er mich schnell ran, damit ich aus dem Wartezimmer verschwinde, ja?
Jetzt auch noch diese RTL-Sprache mit schnell rannehmen und so. Gleich gibt's Länderpunkte. Also wir machen hier besser schnell Schluss. Einer, der auch Geld verdient hat, das muss ich nur einwerfen, denn da hat die Tagesschau einmal wieder recht, weil es ist nicht falsch. Nur wenn es die Tagesschau oder Maximilian Krah sagen, ist es deswegen nicht falsch. Die Tagesschau berichtet, Atomdeal macht Trump 500 Millionen Millionen reicher. Donald Trump steigt mit seiner Firma ins Kerngeschäft ein, Kernenergiegeschäft. Das steigert sein Vermögen um 500 Millionen Dollar und lässt die Grenze zwischen Amt und persönlichen Interessen weiter verschwimmen. Denn die Trump Media and Technology Group, TMTG, hat am Donnerstag mehr als 6 Milliarden Dollar schwere Fusion mit dem Energieunternehmen TAE Technologies angekündigt. Eines von weltweit mehreren Dutzend Unternehmen, welches die Technologie der Kernfusion zur Stromproduktion nutzen wollen. Und da steckt es dann wieder drin, Milena. Also während wir die Kernkraftwerke sprengen und alles, was mit Kern zu tun hat, für schlecht halten, sind die dabei, Kernfusionsreaktoren zu planen. Die Chinesen bauen sowas auch schon. Da gibt es Salzwasser.
Ja, einerseits
die Salzreaktoren. Ja.
Ja, ich hatte da auch schon mehrere Gespräche und da hieß es im Grunde, in den nächsten 50 Jahren wird da eigentlich relativ wenig passieren am Ende. Also das sind jetzt alles Versuche. Hm. Na, aber ich kenne mich da nicht aus.
Es gibt da einen Witz in der Physikerszene, habe ich mir sagen lassen, und auch in der Energie, der Ingenieurszene. Kernenergie, das ist seit 50 Jahren gleich. Das gibt es heute ungefähr in plus 15 Jahren. Und so sei es seit 50 Jahren. Man stehe wohl etwas still, aber es sei weiterhin ein Weg der Zukunft. Naja, Trump jedenfalls partizipiert an all diesen Dingen sehr wohl, das weiß man. Ob das
Krypto
ist. Ja,
weil die Aktien hochgegangen sind.
Naja, und weil er mit seiner Familie an jedem Ding drin ist, was er reguliert.
Nee, aber ich meine jetzt, was das angeht, bei dem Deal, da geht es ja in erster Linie, weil die Aktien hochgegangen sind, also sein Kurs hochgegangen ist. Nicht, weil diese Firma irgendeinen Erfolg zu verbuchen hat.
Richtig, Korruption ist es trotzdem. Da sind wir uns vermutlich einig. Derweil in Europa, berichtet TKP, gibt Martin Armstrong von Armstrong Economics, ein Prognostiker, ein Wirtschaftsanalyst, die Prognose aus, dass Europa wohl strukturell zerbreche. Kapital würde weiter in die USA fließen und die Instrumentalisierung des Euro verhindert, dass der über 2030 bestehen könne. Was passiert, wenn die Menschen aufhören, ihren Führer zu glauben und die Regierung beginnt, die Kontrolle zu verlieren, fragt TKP dann rhetorisch. Der Geschichte zufolge werden dann falsche Flaggen eingesetzt und die nächste könnte bereits in Bewegung sein. Wenn Einheit nicht verdient werden kann, dann wird Angst zum Abkürzungsweg. Führer erzeugen Krisen, um Gehorsam zu erzwingen, die sie nicht mehr inspirieren können. Ja, war's, Milena?
Ja, aber ganz interessant, da habe ich gedacht, ja, stimmt. Im Grunde war das von Trump ganz clever. Ja? Also auch die Zölle, ja, wo sie ja gesagt haben, oh, und damit wird die USA damit schreddern. Naja, nicht ganz passiert, wie wir vorhin gehört haben. Mhm. Aber durch diese Zölle macht das natürlich für viele Unternehmen Sinn, gerade aus Europa in den USA zu produzieren, dort ihre Produktionsstätten zu errichten.
Ja.
Und dazu kommt ja, dass die Energiepreise wesentlich niedriger sind. Das ist also eine super Win-Win-Situation.
Also
im Grunde gar nicht so doof, ne?
Nee, überhaupt nicht. Weißt du, was ich die letzten 3-4 Wochen mache?
Du versuchst einen Antrag, bei der Botschaft irgendwie einen Termin zu bekommen?
Nein, den habe ich schon. Ich sitze die letzten 3-4 Wochen mehr oder minder vor diversen KIs und baue meine gesamte Infrastruktur um, mit diversen KI-Abis, also die ganzen großen KI-Anbieter wie Grok und Claude und ChatGPT, die bieten auch Abis an. Du kannst dann also.
Was sind Abis?
Abis sind Schnittstellen, da kannst du dann deine eigenen kleinen Programme bauen, die auf Server packen und kannst deine Programme mit der KI sprechen lassen, damit die KI mit deinen Programmen, die du gebaut hast, ohne deine Anwesenheit, während du Rotkäppchen trinkst oder mit Milena redest, dann deine E-Mails beantwortet, deine Bankgeschäfte macht und solche Sachen. Und das mache ich jetzt seit ein paar Wochen.
Gottes Willen.
Ja. Super, klappt toll, also großartig, was damit jetzt alles geht. Ich weiß das ja so ein klein bisschen. Ich hatte ja mal so diverse Mitarbeiter und Kollegen, die als Programmierer in Firmen arbeiteten, die ich dann mit mal mehr, mal weniger Erfolg gründete und führte, und weiß, wie viel Aufwand das ist. Und kann dir sagen, das, was ich so in den letzten 3 Wochen gemacht habe, entspricht zu dem, was wir in 5 Jahren früher mit Codern machen konnten, mit mehreren. Und es ist schon toll zu sehen, so aus der ersten Reihe, wie diese Technologie ganz praktisch eine Produktivität ersetzt, die früher ganz viele Menschen brauchten. Und wenn ich dann in deutschen Firmen nachschaue und sage, habt ihr hier eure E-Mail-Queues ersetzt? Wie macht ihr das mit den Überwachungen mit den Korrekturen eurer Bankgeschäfte und Nachkorrekturen? Ist das KI gestützt? Dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, ja, sie hätten schon mal mit ChatGPT gefragt, was man da machen könne. Also ich gucke mir das ja, wie das so meine Art ist, mal selber an, um zu schauen, wie es geht. Und das, was die USA gerade mit dieser ganzen KI-Industrie abziehen, ja, Hype hin oder her, wird in wenigen Monaten wirklich derartige Vernichtungsschneisen in Deutschland reißen. Da wissen die noch gar nicht, wie ihnen geschieht. Und mittlerweile.
Bin ich ja gespannt.
Mittlerweile.
Also auch, Entschuldigung.
Mittlerweile ist der Zug ja auch noch ein Stück weiter gefahren. Jetzt hat ja Nvidia gerade Grok übernehmen wollen. Und zwar Grok mit Q. Es gibt ja Grok mit K. Das ist Elon Musks KI, die wir alle kennen, die lustige, mit der man fragen kann, welche witzigen Antworten erstellen kann. Grok mit Q ist die Gegen-KI, die gebaut wurde, um KI-Manipulationen zu erkennen. Denn also nicht nur ich beobachte beispielsweise im Flugzeug, wie ich neulich sah, dass eine sogenannte Studentin irgendwelcher Sozialwissenschaften ihre Masterarbeit über die Frage, wie beantrage ich am besten Fördergeld, komplett von Grok machen ließ. Das tun auch ganz andere, die damit betrügen. Gibt es also jetzt Firmen, die sich darauf spezialisieren, KI-Einsatz?
Die Frage ist das wirklich Betrug?
Ja, gut, das ist eine andere Frage. Jetzt gibt es Firmen, die also Produkte bauen, um KI-Einsatz zu entdecken und abzuwehren. Und Grok mit Q ist so eine. Nvidia wollte für Milliarden diese Firma kaufen. Wer mehr dazu wissen will, die obligate Werbung für nacktes Geld jeden Freitag ab 6 Uhr, der kann da hören von Hermann, wie viel Kohle da warum über den Tisch gehen sollte. Also die bösen Amis sind schon einige Etagen, ganze Spielfelder weiter, während Europa ja gerade mal entdeckt, was es da so gibt, weißt du. Wir haben ja solche Telekom-Genies wie Ron Sommer, der das Internet für eine Spielerei für Kiddies hielt oder meinte, sowas braucht kein Mensch. Wir sind derartig abgehängt in Euroland.
Ja, ich muss gestehen, ich bin ja auch nicht so. Du musst mir das mal, wenn wir uns mal sehen, das muss
auch
nicht erklären.
Du bist aber auch nicht die Vorstandsvorsitzende irgendeines deutschen Großkonzerns. Du darfst sagen, es ist mir egal, ja. Es ist jetzt in deinem Job nicht nötig. Aber wenn ich alleine erlebe, was im Medienbereich oder ob das jetzt mit Kryptos, nackter Markt beispielsweise, was da geht, was wir an Produktivität leisten können, was da ja an Unterstützung dazugekommen ist in den letzten 2-3 Wochen. Ich rolle das dann Anfang des Jahres aus, wenn wir so einen Anonymisierungsdienst wahrscheinlich auch, mit dem wir kooperieren für nackte Markt, Zahlung dann vorstellen können, eine neue Plattform, um Videos zu zeigen. Also es ist unglaublich, was damit geht, was wirklich jedermann, der sich damit beschäftigt, direkt in seinen Arbeitsablauf damit einbauen kann. Und wenn ich mich in Deutschland umhöre und schaue, wer nutzt das? Fehlanzeige. Komplett leer. Nein, kommt vielleicht Spielerei für Spinner. Das ist was für Freaks, muss ich nicht. Also die haben alle, das Dead Man Walking, haben alle noch nicht verstanden, wie überholt sie sind. Schon erstaunlich.
Okay. Ja. Ja, es ist erstaunlich.
Zeige ich dir
gespannt,
gerne mal.
Was wir in einem Jahr darüber reden.
Ja.
Bin ich wirklich gespannt.
Wir sehen uns ja vermutlich einigermaßen. Das ist ja der letzte Besuch ist ja ausgefallen. So viel darf ich sagen, oder? Wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen. Das müssen wir nachholen.
Ja, weißt du, was mir gefallen hat?
Nein, dass ich nicht kam,
Sommer,
dass ich weg war.
Nein, Quatsch, nein, aber als du im Sommer da warst, da weißt du noch, wir waren in diesem wirklich schönen Lokal, beim Stoffel, ich darf es mal sagen, wo du diesen Wahnsinnsblick hattest über den See.
Das stimmt.
Da habe ich den Paul Brandenburg zum ersten Mal völlig ruhig, relaxed, sprachlos und so, also da hast du wirklich so... Also, ja, so einen ganz entspannten, ruhigen Moment gehabt, hast über den See geschaut, hast du ein romantisches Antlitz. Das war wirklich
fast,
erstaunlich.
Aber nur fast. nur fast.
Ich dachte, wenn ich sage, wenn ich das fast weglasse, springst du mir durchs Mikro. Ja, aber das war schon ganz erstaunlich, ja.
Okay. Ich wollte ja, da hast du mir natürlich, wie immer, hast du vorweggenommen, was ich nur zweitklassig nachliefern kann, wenn ich mit solcher Qualität kann ich natürlich nicht bieten. Aber eine gute Nachricht habe ich zum Ende auch noch. Also zumindest zum Ende dieses nackten Niveaujahres, denn die Realität, die ist eine harte Geliebte und hat dieses Jahr, wie in den Jahren, also zuvor eher nicht, die Wokisten und Linksterroristen Lügen gestraft, so auch die Hersteller von Silvesterfeuerwerk beziehungsweise die selbigen belohnt. Denn gegen alle Unkenrufe und gegen alle irgendwelche Aktionen, den Menschen das Silvesterknallen zu verhageln, Verbote für Böller irgendwie durchzukriegen, gegen all das, da vermeldete Deutschlandfunk, rechnen jetzt die Hersteller mit höheren Absatzmengen von Feuerwerk als je zuvor. Das finde ich schön. Nicht unbedingt, weil ich so schön finde, dass Tiere davon belästigt werden. Ich habe durchaus Verständnis, auch dafür muss ich zugeben. Aber ich freue mich vor allem, dass die Menschen sich eben nicht von dieser politischen Vorgabe und von all diesen Verbotsdingen beeinflussen lassen und damit sehr wohl einfach abstimmen mit ihrem Kaufverhalten, was sie wirklich wollen. Das erinnert mich wieder an die Böttcher AG und ihre Bleistiftzunahme. Ich bin tatsächlich, Milena, verhagel es mir nicht, was das nächste Jahr angeht, gar nicht mal negativ. Ich glaube... Ich glaube, wir haben vorsichtigen Grund zur Hoffnung.
Inwiefern? Naja, also ich meine, du hoffst, dass die EU kaputt geht.
Ja, das wünsche ich mir schon lange. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber ich bin
was erwartest
ich schaffe.
Du? Also ich meine, weil optimistisch könnte. Also, ich meine, es gibt den einen oder anderen, der das, was du als bin guter Hoffnung sagen würde er sagen, oh mein Gott, was passiert da? Ne?
Nö, ich sag einfach nur, ich halte vorsichtigen Optimismus für durchaus zulässig, ob der Umstände. Ich sehe eine Uschi von der Leyen in wilder Aufregung, die also versucht, mit den abstrusesten Propagandameldungen irgendwie ihre erodierende Macht zu retten und ihren Terror zu rechtfertigen, den sie da betreibt. Ich sehe eine Bürokratenkaste eingekeilt zwischen Russland, China und den USA. Ein Kontinent, der im freien Fall ist. Ich sehe, dass ich von dieser EU nicht nur die Menschen abwenden, sondern auch die, auf die sie ihre Zukunft setzt. Ich glaube nicht, dass die Schweizer beispielsweise, die heftig umworben werden, in die EU zu kommen oder sich durch neue bilaterale Verträge dran zu ketten, dass die das tun werden. Ich erlebe, wie die etwas periphereren EU-Staaten immer offener dagegen agieren, wie beispielsweise Frau Meloni auch das Gold schon mal sicherheitshalber von der EZB wegschaffen lässt. Ich glaube tatsächlich, dass an so vielen Stellen das EU-Gebälk morsch ist und bricht, dass wir eine gewisse Chance haben, 2026 zu sehen, wie es vollends kollabiert. Aber das heißt nicht, dass es passieren wird. Ich sage einfach nur, die Chance ist da. Und vorsichtig.
Ich glaube, Nostradamus hat sich irgendwie kürzer gefasst.
Dankeschön. Du musst dieses Jahr nochmal mit einer. Ich wollte nur ausnahmsweise mal differenziert antworten auf das, was du sagst. Und dann ist es dir schon wieder zu lang. Dann, Melina, machen wir es kurz und ich verabschiede mich nur noch von dir und allen anderen für dieses Jahr. Ja, du auch. Also du mich auch. Nein, aber ohne jeden Witz. Es war mir wie immer eine große Freude und bei allem Schlechten, was es gebracht hat, dann doch diese Zusammenarbeit. Ich hoffe, meine Liebe, dass wir sie fortsetzen, auch nächstes Jahr und darüber hinaus.
Aber natürlich, also ich meine, da bin ich aber hochoptimistisch.
Oh, schlecht. Das wird jetzt, bei Merkel war das immer der Todeskurs, wenn sie absolute Zuversicht geäußert hat. Und, nee, wie war das bei ihr? Die hatte das immer so ein
Moment mal,
du möchtest mich jetzt mit Frau Merkel
vergleichen?
Nein, glaub mir, das wird
nein,
nicht
passieren.
In diesem Leben bist du mit bei mir in meinem Kopf von dir so weit getrennt, wie du es dir nicht vorstellen kannst.
Ist der Rotkäppchen jetzt leer eigentlich?
Böse Frage, aber nein. Nein, ist er nicht. Bevor das der Fall ist. Nein. So ein Schluck Specht bin ich dann doch nicht. Aber danke, dass du das nochmal, dieses Gerücht nochmal en passant verstanden. Wir machen jetzt Schluss, bevor es noch schlimmer wird. Und ihr Lieben, ich sage euch, was ich dieses Jahr schon so oft sagen musste, unsere Freiheit.
Wo ist Neues?
Das sagt man das so früh? Nein.
Ist egal. Also wir sehen uns ja, also wir hören uns ja erst danach wieder.
Genau, also rutscht gefälligst gut rüber. Lasst es richtig krachen, wie John McLean im Nakatomi Plaza oder auch am Flughafen. Denn unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und keine Löser werden uns Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Blackrock und Angela Merkel endlich Dienststrafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden, ohne eine Revolution. Die können wir im neuen Jahr erreichen. In Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für ein Jahr guter Gespräche. Das war Nummer 222 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am ersten Samstag des kommenden Jahres. Denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank, euch allen ein wunderbares Wochenende und einen guten Tag.